Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute weitermachen in unserer Reihe, die wir letzte Woche angefangen haben, über den Galaterbrief. Und wir hören heute auf die Verse 6 bis 10 des ersten Kapitels, Galater 1, die Verse 6 bis 10. Und ich werde uns jetzt aber zu Beginn der Predigt nochmal ab Vers 1 vorlesen. Also Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 10 werden wir lesen. Und die Predigt wird sich dann auf die Verse 6 bis 10 beziehen. Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, hin zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich glaube, uns allen wurde schon einmal folgende Frage gestellt. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Wer von uns wurde das noch nie gefragt? Wir Menschen lieben gute Nachrichten und wir hassen schlechte. Gute Nachrichten mögen wir nicht erst seit heute. Auch die Menschen in biblischen Zeiten liebten gute Nachrichten. Der Kaiser in Rom erklärte gleich alle Nachrichten, die sich irgendwie um ihn drehten, für gut. Ob die gut waren oder nicht, das war egal. Sie handelten vom Kaiser in Rom und deswegen waren sie per Definition gut. Und das Wort, das man damals im Mittelmeerraum im Römischen Reich für eine gute Nachricht verwendet hat, ganz besonders für eine gute Nachricht, die vom Kaiser kam, dieses Wort kennt ihr alle. Es ist das Wort Evangelium. Evangelium heißt nichts anderes als gute Nachricht oder frohe Botschaft. Und wenn damals eine Nachricht aus Rom in irgendeiner Stadt im Römischen Reich auf dem Marktplatz verkündigt wurde, dann wurde dort das Evangelium des Kaisers verkündigt. Und als dann Jesus von Nazareth irgendwo am Rand, mitten in der Provinz des Römischen Reiches geboren wurde und dann später durch die Gegend zog und predigte, dann sagte er von sich selbst: Was ich euch bringe, das ist nichts weniger als das wirkliche Evangelium. Es gibt viele Evangelien in dieser Welt, hier im Römischen Reich, aber es gibt nur ein wirkliches Evangelium und das bringe ich euch. Und es klingt auf den ersten Blick, wenn man das zum ersten Mal hört, total lächerlich. Warum sollte man dem Evangelium eines Wanderpredigers aus der hintersten Provinz mehr Glauben schenken als dem Kaiser in Rom? Was war dieses Evangelium, was dieser Jesus predigte? Es begann erstmal nicht mit einer guten, sondern mit einer sehr, sehr schlechten Nachricht. Jesus sagte den Menschen: Jeder von euch, ausnahmslos, jeder ist Sünder und handelt gegen Gottes Willen. Grundsätzlich ist es ja so, dass jeder Mensch weiß, dass irgendwas mit der Menschheit, mit uns nicht stimmt. Viele Menschen haben versucht, sich selbst vor Gott oder vor sich selbst gut dastehen zu lassen und selbst Dinge zu tun, um von Gott akzeptiert zu werden. Aber dabei unterschätzten sie jedes Mal, wie schlimm es eigentlich um sie stand. Und das Evangelium, das Jesus brachte, sagt im Kern, dass jeder Mensch verpflichtet ist, Gott und seine Mitmenschen perfekt zu lieben. Ein guter Maßstab dafür sind die 10 Gebote, die wir heute gelesen haben. Und die Betonung liegt darauf, dass wir verpflichtet sind, ihn perfekt zu lieben. Nicht zu 70%, nicht zu 30%, auch nicht zu 99%, sondern zu 100%. Und weil kein Mensch das auch nur annähernd tut oder tun kann, wurde Gott selbst Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Und Jesus Christus lebte hier auf dieser Erde als Mensch und er tat das, was wir alle nicht tun können und auch überhaupt nicht tun wollen. Er liebte Gott und er liebte seine Mitmenschen perfekt, vollkommen. Und schließlich bezahlte dieser Jesus am Kreuz dafür, dass wir Menschen nicht das tun, was Gott will. Und jeder, der daran glaubt, der wird gerettet werden. Wir werden nicht gerettet, weil wir so nett sind. Wir werden nicht einmal gerettet, weil wir Gott lieben. Nein, wir werden gerettet. Und das war der Punkt von Jesus. Wir werden gerettet, ohne dass wir etwas tun. Sondern indem wir darauf vertrauen, dass das, was Jesus für uns getan hat, dass das uns gilt. Stellen wir uns eine Szene vor Gottes Thron vor. Ich weiß nicht, ob es genau so abläuft, aber zumindest könnte es so ablaufen. Der Teufel kommt eines Tages zu Gott und sagt, Gott, du verlangst doch, dass die Menschen perfekt sind, um mit dir Gemeinschaft zu haben, oder? Und Gott antwortet ihm, ja, da hast du recht. Und der Teufel fragt, hast du gesehen, was XY heute wieder alles gemacht hat? Und für XY könnt ihr jetzt mal euren eigenen Namen einsetzen. Also Gott, hast du gesehen, was XY heute wieder alles gemacht hat, gesagt hat und gedacht hat? Gott sagt, ja, so wie ich alles sehe und alles weiß, habe ich auch das gesehen. Der Teufel freut sich. Verlangt nicht deine Gerechtigkeit und deine Heiligkeit, dass XY jetzt dafür bestraft wird? Gott antwortet, doch. Er verdient meinen gerechten Zorn in alle Ewigkeit. Aber ich habe ihn schon bestraft. Indem ich nämlich meinen Sohn an seiner Stelle bestraft habe, ist XY für mich so, als hätte er nie irgendeine Sünde begangen. Weil XY zu meinem Sohn gehört, darf er wissen, dass er frei von der Strafe für die Sünde ist und ewiges Leben hat. Genau das ist das Evangelium. Und Paulus schreibt jetzt in Vers 6, liebe Galater, mich wundert, dass ihr euch so schnell abbringen lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Gott hat uns durch die Gnade des Christus berufen. Das ist die Zusammenfassung des Evangeliums, die Paulus hier wählt, oder die Paulus uns hier in unseren Versen gibt. Und dieses Wort Gnade, das fasst eben das Wesen des Evangeliums zusammen, was ich euch eben erklärt habe. Denn Gnade meint nichts anderes als ein unverdientes Geschenk. Und nichts ist unverdienter, als wenn man gar nichts, wirklich überhaupt nichts dazu beiträgt. Es geht Paulus in unserem Abschnitt zentral um das Evangelium. Er erwähnt es gleich 5-mal in unseren 5 Versen. In den Versen 6 und 7 verwendet er erst den Begriff Evangelium selbst. Und in den Versen 8 und 9 verwendet er dann 3-mal das Verb, was zum Evangelium dazugehört. In der Schlachter 2000 wird es übersetzt mit als Evangelium verkündigen. Wir können auch übersetzen evangelisieren. Es meint einfach wirklich das Evangelium zu verkündigen. Also 5-mal in unseren 5 Versen geht es Paulus um das Evangelium. Und das zeigt, das ist das, worum es ihm zentral geht. Aber was beim Lesen auch deutlich wird, und ich denke, das ist euch allen aufgefallen, ist Folgendes. Paulus ist sehr besorgt um das Evangelium. Denn in den Gemeinden in Galatien gibt es Prediger, die ein anderes Evangelium predigen. Und anscheinend ließen sich die Leute in der Gemeinde davon beeindrucken. Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so schnell zu einem anderen Evangelium hin abbringen lasst, sagt Paulus. Und damit fällt er mit der Tür ins Haus. Der Galaterbrief ist der einzige Brief von Paulus an eine Gemeinde, indem er nicht erstmal ausführlich für die Gemeinde dankt. Sogar in seinem Brief an die Chaosgemeinde von Korinth, mit der er alle möglichen Probleme hat, hat er erstmal für die Gemeinde gedankt. Hier in seinem Brief an die Galater tut er das nicht. Und der Grund ist, dass er sehr besorgt ist, ja teilweise sogar wütend ist. Später im Brief fragt er die Galater dann in Kapitel 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? In anderen Worten, hey Leute, was geht bei euch ab? Was ist da los? Das kann doch gar nicht wahr sein. Die Lage in der Gemeinde oder in den Gemeinden in Galatien, die ist sehr ernst. Denn die Galater sind drauf und dran, das wahre Evangelium wegzuschmeißen und sich ein anderes, ein falsches Evangelium zu nehmen und sich daran festzuhalten. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und somit ist das Thema für heute, warum es so gefährlich ist, einem anderen Evangelium zu glauben. Ich habe drei Punkte. Es ist gefährlich, erstens, weil es nur ein wahres Evangelium gibt. Es ist zweitens gefährlich, weil alle anderen Evangelien ins Verderben führen. Und es ist drittens so gefährlich, weil du nur mit dem wahren Evangelium Gott gefallen kannst. Nochmal, warum es so gefährlich ist, einem anderen Evangelium zu glauben, das ist das Thema. Es ist gefährlich, erstens, weil es nur ein wahres Evangelium gibt. Zweitens, weil alle anderen Evangelien ins Verderben führen. Und drittens, weil du nur mit dem wahren Evangelium Gott gefallen kannst. Punkt 1, ein anderes Evangelium ist gefährlich, weil es nur ein wahres Evangelium gibt. Vers 6 lesen wir, dass Paulus sich wundert, dass die Galater sich so schnell vom wahren Evangelium hin zu einem anderen Evangelium abbringen lassen. Und die Frage ist, was ist ein anderes Evangelium? Ein Evangelium ist, das haben wir gesehen, eine gute Nachricht. Aber es ist nicht einfach irgendeine gute Nachricht, so nach dem Motto, heute scheint die Sonne, ist auch eine gute Nachricht, sondern ein Evangelium ist eine gute Nachricht, eine Botschaft, ein Motto, an dem wir unser Leben ausrichten. Es ist irgendein Satz, irgendetwas, was wir glauben, wo wir uns dran festhalten, woran wir uns wirklich freuen, was die Richtung unseres Lebens ausmacht. Eine solche Botschaft, das ist ein Evangelium. In der Einleitung habe ich euch das Evangelium von Jesus Christus gesagt, aber es gibt eben heute und auch damals zur Zeit des Galaterbriefes Tausende von anderen Evangelien. Und diese Tausende von anderen Evangelien, die kann man grundsätzlich in zwei Gruppen einteilen. Das erste sind religiöse Evangelien. Und die Botschaft dieser Evangelien geht immer, tu das und das und dann wird Gott dich lieben. Diese Botschaft gibt es in fast jeder Religion in der Welt und leider auch in vielen sogenannten christlichen Kirchen. Oftmals ist so eine Religion mit Opfern verbunden. Opfere irgendeinem Gott irgendwas und er wird dich segnen, lieben und beschenken. So dachten zum Beispiel die Griechen und die Römer in ihrer Religion. Aber auch die Juden zur damaligen Zeit dachten so von Gott. Sie glaubten, wenn wir uns an jede einzelne Vorschrift des Gesetzes von Mose halten, dann wird uns Gott zu sich aufnehmen. Und die dabei am besten waren, das waren die Pharisäer. Sie hielten sich fein säuberlich an jedes noch so kleine Gesetz und erfanden noch eine Menge von anderen Gesetzen dazu, um ja auf jeden Fall die bestehenden Gesetze zu halten und um Gott noch mehr zu gefallen, als sie das sowieso schon versuchten mit dem normalen Gesetz zu tun. Paulus war früher selbst einer von ihnen gewesen. Und jetzt waren Männer in die Gemeinden in Galatien gekommen, die versuchten, dieses Judentum irgendwie mit dem Christentum zu verbinden. Und sie sagten zu denen, die Christen geworden waren, ohne vorher Juden gewesen zu sein, liebe Christen, ihr müsst erst Juden werden, bevor ihr überhaupt Christen werden könnt. Oder anders gesagt, wenn ihr wirklich Christen sein wollt, dann müsst ihr vorher alle einzelnen Gesetze des Alten Testaments halten. Und zwar als Bedingung, um überhaupt gerettet werden zu können. An Jesus glauben, das ist wichtig, ja, auf jeden Fall. Aber da kommt noch was dazu. Jesus plus irgendetwas ergibt dann deine Rettung. Das war das Evangelium der galatischen Prediger. Jesus plus das Halten des jüdischen Gesetzes, das rettet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch noch nie dieses Problem hatten, dass sie sich überlegt haben, muss ich eigentlich noch Jude werden, um Christ sein zu können? Und von daher könnte man ja an der Stelle die Frage stellen, hat der Galaterbrief uns dann heute überhaupt noch irgendetwas zu sagen? Ja, hat er. Wir haben zwar heute nicht das Problem, oder die meisten von uns haben nicht das Problem, dass sie sich überlegen, muss ich noch Jude werden, bevor ich Christ werden kann? Aber das grundsätzliche Problem bleibt. Irgendetwas muss man tun, um vor Gott bestehen zu können. Und das Evangelium der Bibel, was Paulus nach Galatien gebracht hat, das sagt, du kannst gar nichts tun. Gott hat alles getan, um dich zu retten. Aber das ist für uns Menschen nur sehr schwer zu akzeptieren. Denn es lässt uns tatenlos zurück und demütigt uns. Wenn man etwas bekommt, ohne dafür etwas geleistet zu haben, dann kann man sich nicht selbst auf die Schulter klopfen. Und wenn wir Menschen uns nicht selbst auf die Schulter klopfen können für unsere Leistung, dann mögen wir das überhaupt nicht. Aber solche falschen Evangelien, die gibt es nicht nur im Bereich der Religion. Wir haben gesehen, religiöse Evangelien gehen so, tu etwas für Gott oder für die Götter oder für wen auch immer und dann wird Gott oder die Götter dich lieben. Vielleicht ist für uns noch eine größere Gefahr die andere Gruppe von falschen Evangelien, die nicht religiösen Evangelien. In dieser Welt gibt es viele Dinge, die Gott geschaffen hat. Und sie sind erst einmal gut. Aber wir Menschen neigen dazu, sie zu unseren Götzen zu machen. Und das passiert immer dann, wenn wir uns aus Dingen, die gut sind, Dinge machen, die wir anbeten. Und mit anbeten meine ich nicht, dass wir vor ihnen niederfallen, sondern dass wir unser Leben an ihnen ausrichten. Dass wir hingehen und unser Leben daran orientieren. Und das kann unser eigenes Ansehen sein, das kann unser eigenes Aussehen sein, es kann Geld sein, es kann unser Einfluss sein, unser Beruf, unser Haus, unsere Beziehung bzw. unsere Ehe, unsere Freiheit und Unabhängigkeit, unsere Hobbys, was auch immer. Alles erstmal keine schlechten Dinge. Aber wir Menschen neigen eben dazu, sie an die Stelle Gottes zu setzen. Wir versprechen uns oft von diesen Dingen wahres Glück und wahre Zufriedenheit. Investieren sehr viel Zeit hinein und setzen sie, manchmal bewusst, oftmals aber auch sehr unbewusst, auf den Thron Gottes. Nun ist es so, dass wir sehr häufig nicht selbst auf die Idee gekommen sind, uns diese Götzen zu machen. Oft haben wir irgendwo gesehen oder gehört, dass wenn man das und das hat, dann ist man glücklich. Die Werbung funktioniert so. Jede Werbung verspricht uns im Prinzip, wenn du das und das kaufst, wenn du das und das hast oder machst, dann wirst du wirklich glücklich sein. Dann findest du das Leben, wonach du dich sehnst. Und gerade in einer Zeit, wo wir jeden Tag im Durchschnitt Stunden vor Smartphones, Laptops oder Tablets sitzen, werden wir bombardiert mit Nachrichten und Werbung. Wenn du das und das bist, wenn du das und das hast, wenn du das und das kaufst, wenn du das und das guckst, wenn du das und das erlebst, dann bist du ein glücklicher Mensch. Dann bist du ein glücklicher Mensch. Dann bist du wirklich ein glücklicher Mensch. Weißt du, was das ist? Das ist ein falsches Evangelium. Kein religiöses, kein kirchliches, kein christliches, sondern ein Evangelium unserer Kultur. Und diese Evangelien nehmen irgendetwas in dieser Schöpfung, was sich als Götze eignet, und predigen uns dann, wenn du diese Sache hast, wenn du dieser Sache dienst, dann bist du ein glücklicher Mensch. Halten die Evangelien unserer Kultur ihre Versprechen? Ich glaube, dass die Trennungs- und Scheidungsraten in unserer Gesellschaft zeigen, dass die Evangelien, die uns die Götzen Sex und Liebe als Wege zum wahren Glück predigen, nicht das halten, was sie versprechen. Und die Tatsache, dass Menschen immer mehr und mehr und mehr haben wollen und kaufen wollen und nie zufrieden sind mit dem, was sie tatsächlich haben, zeigt uns, dass der Götze Geld und Besitz nicht das hält, was sein Evangelium verspricht. Und wie ist das mit unserem Ansehen? Die Zeitschrift Der Spiegel schrieb vor knapp 2 Wochen über den Hollywood-Schauspieler Ben Affleck unter der interessanten Überschrift Pakt mit dem Teufel folgendes: Millionen auf der Bank, Auszeichnungen und Promi-Status. Eigentlich hat Ben Affleck alles, was das Herz begehrt. Doch der Ruhm habe seine Schattenseiten, sagte der Schauspieler jetzt. Für den Erfolg habe er einen hohen Preis gezahlt. Meine wildesten Träume sind wahr geworden, sagte Affleck. Der Preis ist aber ein faustischer Pakt, bei dem deine Identität dir nicht mehr selbst gehört. Was auch immer es ist, was das Evangelium von Jesus Christus ersetzt, es ist ein anderes und damit ein falsches Evangelium. Und weil die Evangelien, ob sie religiös aussehen oder kulturell sind, nicht halten, was sie versprechen, sind es keine Evangelien, keine guten Nachrichten. Und deswegen ist es auch so schlimm, wenn andere Menschen kommen und uns so ein anderes, falsches Evangelium verkündigen. Es ist sehr dumm und trotzdem passiert es immer wieder. Damals in Vers 7, Paulus schreibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Jesus Christus verdrehen wollen. Das ist heute nicht anders. Es gibt Menschen innerhalb der Kirchen und Gemeinden, die predigen tatsächlich ein anderes Evangelium. Du brauchst den Glauben an Jesus plus noch was dazu, um gerettet zu werden. Oder mit Jesus ist das eine super Sache. Wenn du Jesus hast, dann wirst du all das bekommen, was du dir schon immer wünschst. Und da wird Jesus dann von unserem Erlöser und Herrn zu unserem Butler, der mir ein angenehmes Leben geben muss. Oder sei ein guter Mensch und Jesus ist echt gut. Er wird dir dabei helfen. Und am Ende wird er schon alle 5 gerade sein lassen. All das sind religiöse Evangelien, die heute tatsächlich in Kirchen verkündigt werden. Falsche religiöse Evangelien sagen dir, tu das und das und du wirst gerettet. Und kulturelle falsche Evangelien sagen, hast du das und das, bist du glücklich und erfüllt. Sie versprechen uns oft sehr viel und lassen uns genauso oft zerstört zurück. Und deswegen sind alle anderen Evangelien falsche Evangelien. Oder wie Paulus in Vers 7 sagt, verwirrte und verdrehte Evangelien. Aber solche anderen Evangelien, die sind nicht nur gefährlich, weil sie nicht halten, was sie versprechen. Die Sache ist noch viel ernster. Ein zweiter Punkt. Ein anderes Evangelium ist gefährlich, weil es ins Verderben führt. Euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, wenn ihr in der Bibel lest, dass die Briefe von Paulus nicht so einfach zu verstehen sind. Petrus schreibt einmal in seinem 2. Brief über die Briefe des Paulus, in ihnen ist manches schwer zu verstehen. Das geht also nicht erst uns heute so, sondern das ging den Leuten damals schon so. Warum ist das so? Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass Paulus sehr dicht und kompakt schreibt. Oftmals sind irgendwie 5 Aussagen in einem einzigen Vers untergebracht. Und das ist natürlich für uns sehr schwer auseinanderzuziehen und zu verstehen. Und wenn Paulus, der normal so dicht, so gedrängt schreibt, dann etwas 2-mal sagt, dann können wir davon ausgehen, das ist sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel im Philipperbrief sagt er, freut euch, abermals sage ich euch, freut euch. Können wir davon ausgehen, wenn Paulus 2-mal diese Sache schreibt, dann sollen wir sie wirklich ernst nehmen. Und ähnlich ist es hier in den Versen 8 und 9. Ich lese sie uns nochmal vor. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Nachdem wir in Punkt 1 anhand der Verse 6 und 7 gesehen haben, dass alle anderen Evangelien falsch sind, ist die Frage, die man jetzt stellen könnte, na und? Stellt euch vor, ich habe in einer Hand 200 Euro und in der anderen Hand 100 Euro. Und ich würde zu euch sagen, sucht euch doch aus, welche Hand ihr haben wollt, das Geld dürft ihr behalten. Und dann zählt ihr das irgendwie aus und wählt eine Hand und dann ist das eben die Hand, in der 100 Euro drin sind. Dann ist das irgendwie schade drum, es hätten ja auch 200 sein können, aber irgendwie auch nicht so schlimm. Beim Evangelium ist das anders. Wenn wir uns nicht für das einzige wahre Evangelium entscheiden, sondern für irgendein anderes, dann fahren wir unser ganzes Leben gegen die Wand. Dann ist das nicht nur so schade drum, sondern das ist wirklich, wirklich eine ernste Angelegenheit. Und das sollte sich jeder von euch heute Morgen bewusst machen. Wir reden hier nicht über die Frage, ob gelbe oder grüne Gummibärchen besser schmecken. Es geht um die Frage, wo du dein Leben nach dem Tod verbringen wirst. Und weil die Sache so unglaublich ernst ist, spricht Paulus hier so deutlich. Egal, ob mir plötzlich ein anderes Evangelium einfällt oder einem meiner Freunde oder sogar einem Engel vom Himmel, wer auch immer, er hat nicht recht, das sagt Paulus hier. Aber Paulus sagt nicht nur, dass jemand, der ein anderes Evangelium verkündigt, nicht recht hat. Er sagt, dass so jemand verflucht ist. Warum spricht Paulus hier so hart? Ich meine, das könnte man doch auch irgendwie netter ausdrücken, oder? Verflucht, das ist ein hartes Wort und das heißt, dass auf diesen Leuten der Zorn Gottes liegt. Es sind Leute, die keine Gemeinschaft mit Gott haben, die Gott nicht gefallen. Sind Leute, die einmal für ihre Sünde selbst bezahlen müssen. Sie werden es ausbaden müssen, dass sie ein falsches Evangelium bringen. Und jetzt ist die Frage, warum spricht Paulus so hart über diese Leute? Warum ist es so schlimm? Stellt euch einmal vor, ihr seid zu Besuch in einem Dorf in Afrika. Und dieses Dorf hat kein Wasser. Die Menschen in diesem Dorf sind gerade am Verdursten. Sie schleppen sich durch die Sonne, sie stöhnen, Kinder wimmern und ihr kommt in dieses Dorf und beobachtet die Situation. Und in diesem Dorf gibt es einen Brunnen. Aber der Häuptling des Dorfes hat den Brunnen des Dorfes verschlossen. Nur er selbst darf aus diesem Brunnen trinken. Ihr habt schon mit dem Häuptling geredet, aber es hat gar nichts gebracht. Und plötzlich erreicht euch die Nachricht, dass ein kleines Kind verdurstet ist. Wie würdet ihr in einer solchen Situation reagieren? Ich glaube, jeder von uns würde versuchen, wenn es ihm irgendwie möglich ist, den Häuptling zu töten, zu vertreiben oder ihn zumindest irgendwie gewaltsam davon abhalten, den Brunnen weiter zu verschließen. Sofern es irgendwie geht. Und ich glaube, es würde auch keiner mit gesundem Menschenverstand auf die Idee kommen, zu sagen, du warst zu hart gegen diesen Häuptling. Wisst ihr, ganz ähnlich ist es aus geistlicher Perspektive. Prediger, die den Menschen ein falsches Evangelium bringen, die sind wie Häuptlinge, die verdurstenden Wasser vorenthalten. Und das ist der Grund, warum Paulus so unglaublich hart gegen diese galatischen Prediger spricht. Und Paulus verflucht auch übrigens nicht die Menschen in den Gemeinden in Galatien. Er ist zwar tief besorgt darüber, dass sie sich so schnell abbringen lassen. Er ist sogar wütend auf sie, aber er verflucht sie nicht. Sondern er verflucht die Menschen, die dieses falsche Evangelium bringen. Wisst ihr, wenn kleine Kinder auf eine heiße Herdplatte fassen, dann ist das dumm und auch echt schädlich. Aber wisst ihr, was wirklich schlimm ist? Wenn Eltern zu ihren kleinen Kindern sagen, hey, willst du nicht mal ausprobieren, auf so eine heiße Herdplatte zu fassen? Das macht echt Spaß. Die Vorstellung ist absurd. Aber genauso ist es, wenn Prediger der Gemeinde ein falsches Evangelium verkündigen. Das hat für die Leute in der Gemeinde schreckliche Folgen. Und deswegen ist es völlig verständlich, warum Paulus so hart mit den Irrlehrern ins Gericht geht. Es zeigt nicht seinen Menschenhass, den er gegen die Verkündiger in Galatien hat, sondern es zeigt, wie sehr er die Galater liebt. Und wie sehr er sich wünscht, dass sie das wahre Evangelium festhalten. Wir denken ja dieses Jahr an das 500. Jubiläum der Reformation. Und vor der Reformation saß Martin Luther in einem Kloster. Und er hat sein ganzes Leben bisher, oder zumindest viele Jahre, das wahre Evangelium gesucht. Er wollte nicht verflucht sein, er wollte nicht ins Verderben gehen. Er wollte unbedingt Gott gefallen. Und das Evangelium, das ihm verkündigt wurde, war, ja, Jesus ist wichtig, es ist auch für dich gestorben, aber du musst noch das und das und das tun. Und bei diesem Zusätzlichen war Luther irgendwie gleichzeitig gut und schlecht. Denn diese ganzen zusätzlichen Werke, die hat er versucht wirklich zu tun. Er ist in ein Kloster gegangen, er hat versucht Gott zu gefallen mit allem, was ihm möglich war. Aber er hat erkannt, es reicht trotzdem nicht. Und eines Tages hat er dann verstanden, die Bibel zeigt uns das wahre Evangelium, mit dem ich Gott wirklich gefallen kann. Weil es mich rettet, alleine durch Christus und alleine durch meinen Glauben, ohne dass ich irgendwas dazu tue. Denn ich kann überhaupt nichts dazu tun. Luther hatte den Weg gefunden, wie er nicht ins Verderben gehen musste, sondern wie er Gott gefallen konnte, allein dadurch, dass er das wahre Evangelium braucht und glaubt. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Ein anderes Evangelium ist gefährlich, weil du nur mit dem wahren Evangelium Gott gefallen kannst. Es scheint so, als hätten die Irrlehrer in Galatien folgende Taktik gewählt. Sie haben auf der einen Seite ihr falsches Evangelium verkündigt, was dem Evangelium von Paulus widersprochen hat. Aber sie haben auch Paulus selbst schlecht gemacht. Ja, dieses Prinzip funktionierte damals schon. Wenn man die Botschaft oder die Meinung von jemand anderem nicht mag, dann ist es am einfachsten, nicht die Meinung zu bekämpfen, sondern zu sagen, der die Botschaft bringt, ist eine ganz schlechte Person. Und den Vorwurf, den die Irrlehrer Paulus damals machten, der war folgender. Paulus, du predigst ein Evangelium, das sich Menschen ausgedacht haben, und du predigst es, um Menschen zu gefallen. Paulus, du bist so ein ganz mieser Apostel. So ein Apostel, der nur in die Gemeinden kommt, um beliebt zu sein, vielleicht ein bisschen Geld abzusahnen. Und daran hast du dein Evangelium angepasst. Und darum hat Paulus im Galaterbrief auch so ein Problem. Er kann am Anfang seines Briefes gar nicht so richtig das falsche Evangelium bekämpfen. Er muss erstmal seine eigene Glaubwürdigkeit wieder aufrichten. Und damit fängt er gleich in Vers 1 an. Ich lese den nochmal vor. Da schreibt der Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Paulus macht deutlich, seine Berufung als Apostel, sein Evangelium, was er bringt, das hat er sich nicht selbst ausgedacht, das predigt er auch nicht, um anderen Menschen zu gefallen, das hat er von Gott. Er ist ein Gesandter Gottes. Und jetzt in unserem Abschnitt, in Vers 10, knüpft er daran an und sagt, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre? So wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Wisst ihr, warum die Evangelien dieser Welt so wirksam sind? Warum die auch bei uns Christen so oft funktionieren? Sie alle machen dich groß. Und dich wichtig. Und dich besonders. Sie alle versprechen uns Menschen, dass wenn du das oder das bist, tust, kaufst, anschaust, dann wirst du der Held deiner Geschichte sein. Alle Evangelien dieser Welt funktionieren irgendwie so. Zum Beispiel die Religiösen. Die uns erzählen, tu das und das und dann wird Gott dich lieben. Wozu führt das? Zu Stolz, zu religiösem Stolz. Denn wenn du dann ein religiöser Mensch bist und sehr vorbildlich lebst, dann denkst du nicht nur, oh, Gott wird mich jetzt wirklich lieben. Sondern du denkst dir auch, oh Mann, sind die anderen alle schlecht. Und bin ich gut. Du würdest dich die ganze Zeit vergleichen und auf die anderen herabblicken und immer mit der Einstellung, ich bin besser. Die jüdischen Pharisäer, die waren solche Leute. Die Bibel zeigt uns ihren Stolz, den sie vor allem gegenüber den Menschen hatten, die schlechter darin waren, die Regeln einzuhalten. Die Pharisäer hatten so einen Ausdruck für diese Leute. Den haben sie einfach verwendet und dann war klar, worum es geht. Und das war der Ausdruck Zöllner und Sünder. Da fielen alle drunter, die schlecht waren. Das war der Abschaum. Und wäre das Evangelium wirklich, sei gut und dann wird Gott dich lieben, dann wären die Pharisäer auch völlig im Recht. Das Evangelium geht anders. Und auch die Evangelien unserer Kultur haben dieses Prinzip. Wenn der Schlüssel zu wahrem Glück ein höheres Ansehen, ein besseres Aussehen, mehr Geld, eine bessere Beziehung oder was auch immer ist, dann kann man mit Recht auf die herabblicken, die es nicht in dem Bereich so weit gebracht haben, wie man selbst. Alle Evangelien versprechen uns Glück. Und sie geben uns dann Anlass, wenn wir dieses Glück durch das Evangelium tatsächlich gefunden zu haben meinen, voller Stolz auf andere herabzublicken, denen es nicht gelingt, ein so glückliches, erfolgreiches, vorbildliches, religiöses, heiliges Leben zu führen, wie man selbst. Alle Evangelien funktionieren so, alle bis auf eins. Das Evangelium, das Paulus den Galatern gebracht hat, das war anders. Er sagte allen Menschen, den scheinbar Guten und den Schlechten, den Reichen und den Armen, den Beliebten und den Unbeliebten, den Glücklichen und den Unglücklichen, egal was du tust, egal was du bist, es reicht nicht. Und deswegen hat Gott durch seinen Sohn Jesus Christus alles getan, was nötig ist, damit du leben kannst. Du gefällst Gott nicht, weil du irgendwas getan hast. Du gefällst Gott, weil du zu Jesus gehörst. Und Jesus gefällt Gott. Das mögen wir nicht an dieser Nachricht. Sie gibt uns keine Möglichkeit, irgendetwas vor Menschen darzustellen. Da alle Menschen hoffnungslos verloren sind und alle Christen nur durch das leben, was Jesus am Kreuz getan hat, ohne sie, vor ihnen, ohne dass sie irgendwas dazu beigetragen haben, hat keiner irgendein Recht, sich über andere zu erheben. Und das ist echt langweilig. Zumindest, wenn man im Grunde doch immer besser sein will, besser dastehen will als alle anderen, oder? Und trotzdem haben die Irrlehrer in Galatien Paulus diesen Vorwurf gemacht. Paulus, du predigst dein Evangelium nur, um Menschen damit zu gefallen. Aber wenn man sich jetzt das Evangelium anguckt, was Paulus gebracht hat, dann merkt man schnell, wie absurd dieser Vorwurf ist. Denn wenn Paulus das Ziel gehabt hätte, anderen Menschen zu gefallen, dann hätte er irgendeines der tausenden Evangelien genommen, die es so in der Welt gibt. Aber das eine, das er predigte, das eignete sich überhaupt nicht, um Menschen zu gefallen. Denn im Prinzip predigte Paulus den Galatern, ich bin schlecht, ihr seid schlecht und deswegen musste Gott selbst in unser Elend hier auf der Erde kommen, um uns aus unserer Schlechtigkeit herauszuziehen. Um euch noch einmal deutlich zu machen, wie absurd der Vorwurf der Galater war, will ich euch ein Beispiel von heute geben. Nehmen wir an, ich würde in dieser Gemeinde eine Predigt halten, in der ich sehr ausführlich über meine eigenen Sünden sprechen würde. Und dann würde ich auch noch sehr ausführlich über eure Sünden sprechen. Und dann wäre ich fertig mit meiner Predigt. Und nach der Predigt kommt einer von euch zu mir und beschwert sich, Jochen, heute war deine Predigt echt nicht gut. Du hast dich in deiner Predigt so selbst in den Mittelpunkt gestellt. Du hast versucht, dich mit dieser Predigt selbst beliebt zu machen. Und außerdem hast du nicht die Wahrheit gepredigt, sondern nur das, was wir sowieso alle hören wollten. Das macht nach so einer Predigt überhaupt keinen Sinn, oder? Und das meint Paulus in Vers 10. Mit meinem Evangelium kann ich Menschen überhaupt nicht gefallen. Ich predige aus einem einzigen Grund. Ich möchte dem gefallen, der mich durch sein Evangelium gerettet hat. Und ich möchte dem gefallen, der mich dazu berufen hat, diese Botschaft weiterzugeben. Denn ich bin sein Knecht. Das heißt, ich möchte das nicht nur tun, ich muss es tun. So sagt er es ganz am Ende von Vers 10. Wenn ich Menschen noch gefallen wollte, dann wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Und noch eine bessere Übersetzung als Knecht wäre hier Sklave des Christus. Paulus, warum willst du eigentlich ein Sklave des Christus sein? Wisst ihr, wir Menschen bilden uns immer ein, frei zu sein. Das ist übrigens ein weiterer Grund, warum wir das Evangelium erst einmal nicht mögen. Denn es macht uns zu Sklaven des Christus. Und das Problem ist, wir denken, die Alternative zu Sklave des Christus sein, ist die große Freiheit. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Wir sind nämlich alle erschaffen worden, um irgendetwas anzubeten, um irgendetwas zu dienen. Und da kommt kein Mensch raus. Das machen wir alle automatisch. Und ursprünglich haben wir alle Gott gedient, beziehungsweise haben Adam und Eva Gott gedient. Aber irgendwann haben sie sich dagegen entschieden und seitdem dient jeder Mensch irgendetwas. Unseren Götzen eben. Und nun gibt es heute in unserer Welt genauso viele Götzen, wie es Evangelien gibt. Wir beten alle irgendetwas an. Aber bei keinem dieser Götzen findet man die große Freiheit, die man sich vielleicht erträumt, die sich Adam und Eva erträumt haben, als der Teufel ihnen versprochen hatte: Ihr werdet sein wie Gott. Ich erinnere euch nochmal an das, was der Schauspieler Ben Affleck gesagt hat. Für den Erfolg habe er einen Preis gezahlt. Meine wildesten Träume sind wahr geworden, sagte Affleck. Der Preis ist aber ein faustischer Pakt, bei dem deine Identität, also dein Ich, deine Persönlichkeit, dir nicht mehr selbst gehört. Hat Ben Affleck die große Freiheit gefunden? Nein, sagt er ganz ehrlich, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich bin ein Sklave. Ein Sklave nicht des Christus wie Paulus, sondern ein Sklave seines eigenen Erfolgs. Sklave Christi sein, das hört sich erstmal nicht besonders erstrebenswert an. Dann kann ich ja nicht mehr machen, was ich will, ist unser erster Gedanke. Aber das Evangelium sagt uns, dass das, was wir am meisten fürchten, unsere einzige Hoffnung ist. Der Heidelberger Katechismus sagt es in der berühmten Frage und Antwort 1 so: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Wir könnten auch fragen, was ist das einzige Evangelium von den Tausenden dieser Welt, das wirklich trägt? Antwort: Dass ich nicht mir, sondern Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden bezahlt hat. Jeder Mensch, ausnahmslos jeder von euch, ist ein Sklave. Entweder ein Sklave des wahren Gottes oder ein Sklave des Götzen, dem er dient. Geschaffen wurden wir, um dem einzig wahren Gott als Sklaven zu dienen, der selbst alles aufgegeben hat, der unser Diener wurde, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und aus diesem Grund rufe ich dich heute Morgen dazu auf, dass du alle falschen Evangelien nimmst und sie über Bord schmeißt. Sie sind keine gute Nachricht, so sehr sie dir auch das große Glück versprechen. Und ich rufe dich dazu auf, dass du das einzige wahre Evangelium, was es gibt, zu dem Evangelium machst, was über deinem Leben steht. Vielleicht heute Morgen zum allerersten Mal. Vielleicht auch einfach wieder neu. Nur dann wirst du das Leben finden, für das du geschaffen worden bist. Ein Leben, das nicht in erster Linie anderen Menschen gefällt, sondern Gott. Die schlechte Nachricht dieses einen Evangeliums ist: Um das Ziel deines Lebens zu erreichen, kannst du nichts beitragen. Und die gute Nachricht dieses Evangeliums ist: Um das Ziel deines Lebens zu erreichen, brauchst du auch gar nichts beizutragen. Amen.